Ich komme aus Mottisbach, ich bin Prädikantin, bin in Schwarzenberger Region, also das heißt Kirchspiel Schwarzenberger Region. Da ist mein Arbeitsplatz, bin Gemeinde- und Religionspädagogin, Diakonin und darf heute bei Ihnen den Gottesdienst halten. Ich freue mich drauf, auch hier im Gemeinderaum zu sein, weil das ist wirklich Gemeindefamilie, da ist man sich ein Stück nah und ich liebe es eigentlich auch in so einer Form, Gottesdienst zu feiern. Reminiszere. Jetzt haben die Sonntage komische Namen, kann man fast sagen. Heißt ganz einfach, gedenke. Gedenke an deine Barmherzigkeit, Herr. Ne? Und dieser Sonntag steht auch noch unter einem anderen Gedenke. Der Sonntag steht auch noch darin, dass wir an unsere verfolgten Brüder und Schwestern gedenken. Ein Gedenktag für verfolgte Christen weltweit. Wird heute auch in vielen Kirchgemeinden daran gedacht. Auch wir wollen heute in diesem Gottesdienst mit daran denken. unserer Eigenmächtigkeit. Öffne unsere Ohren, dass wir auf dich hören und dein rettendes Tun verkünden. Dass wir erfahren in Jesus Christus, deinem Sohn, der für uns eintritt, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Amen.
Am zweiten Sonntag der Passionszeit der Ministerin steht in dem Brief an die Gemeinde in Rom im 5. Kapitel. Da wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben, haben wir Frieden mit Gott, durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn haben wir den Zugang im Glauben zu dieser Gnade, in der wir stehen, und rühmen uns der Hoffnung auf die Herrlichkeit, die Gott gegeben wird. Nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch der Bedrängnisse, weil wir wissen, dass Bedrängnis Geduld bringt, Geduld aber Bewährung, Bewährung aber Hoffnung, Hoffnung aber lässt nicht zuschanden werden. Denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Worte der Heiligen Schrift.
Vater und dem Herrn Jesus Christus.
Amen.
Lasst uns in der Stille beten. Herr, dein Wort möchte zu uns sprechen. Gib uns offene Herzen, offene Ohren und segne Reden und Hören. Amen. Liebe Gemeinde, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wahrscheinlich hat der eine oder andere auch noch so alte Briefe aufgehoben. Und manchmal, wenn man dann so über ein Ausräumen ist, findet man die wieder. Vor einiger Zeit habe ich im Nachlass meiner Eltern solche Briefe gefunden und ich fand es wirklich interessant, was die sich da so geschrieben haben. Erst als sie sozusagen gestorben waren, durfte ich damals in Stöbern. Und mir ist bewusst geworden, das war damals das einzige Kommunikationsmittel, das sie hatten. Kein Telefon, geschweige denn ein Handy. Und diese Zeilen waren wertvoll. Jedes Wort, was da geschrieben wurde. Briefe sind sozusagen auch Zeitzeugen. Ich habe zum Beispiel noch Briefe aufgehoben, die mir mein Mann geschrieben hat, als er bei den Bausoldaten war. Und ich bin ganz ehrlich, das muss man heutzutage Kindern übersetzen, was das bedeutet. Die haben gar keine Ahnung, was da so richtig drin steht. Sind fast schon Geschichtsdokumente, könnte man sagen, ne? Und ich finde auch, dass Briefe überhaupt nicht veralten. Denn sie werden, je älter sie werden, wertvoller. Da taucht man ein in eine Zeit, in Worte, die so vergangen sind und trotzdem für uns noch irgendwo wichtig. Unser Predigttext heute steht nämlich auch in einem Brief, im Römerbrief. Und dieser Römerbrief, der ist ein Zeugnis über den christlichen Glauben. Im Zentrum steht die Botschaft von Gottes Gnade. Jesus trägt unsere Strafe ans Kreuz, stirbt für die Sünden der Welt und deshalb können die Menschen vor Gott gerecht werden. Damals müsst ihr euch wirklich vorstellen, in den ersten christlichen Gemeinden gab es ja keine Bibel. In Rom waren es hauptsächlich Heidenchristen, die auch vom jüdischen Glauben wenig oder gar nichts wussten. Die kannten auch die alttestamentlichen Texte nicht. Und deshalb war es wirklich wichtig, dass solche Briefe geschrieben wurden. Der Römerbrief, den kann man unmöglich am Stück lesen. Das ist nämlich der längste Brief der Bibel. Und wir haben den Predigttext bereits in der Epistellesung gehört. Das waren wirklich nur 5 kurze Verse. Und selbst diese 5 Verse haben so eine Fülle an Inhalt. Ich möchte diese Verse nochmal lesen nach einer Übersetzung Neues Leben. Ich finde, das ist auch gut verständlich. Da wir nun durch den Glauben von Gott für gerecht erklärt worden sind, haben wir Frieden mit Gott durch das, was Jesus, unser Herr, für uns tat. Christus hat uns durch den Glauben ein Leben aus Gottes Gnade geschenkt, in der wir uns befinden. Und wir sehen voller Freude die Herrlichkeit Gottes entgegen. Wir freuen uns auch dann, wenn uns Sorgen und Probleme bedrängen, denn wir wissen, dass wir dadurch lernen, geduldig zu werden. Geduld aber macht uns innerlich stark. Und das wiederum macht uns zuversichtlich in der Hoffnung auf die Erlösung. Und in dieser Hoffnung werden wir nicht enttäuscht werden, denn wir wissen, wie sehr Gott uns liebt, weil er uns den Heiligen Geist geschenkt hat, der unsere Herzen mit seiner Liebe erfüllt. So viele große Worte in so wenig Zeilen. Glauben, Frieden, Gnade, Herrlichkeit, Hoffnung, Liebe, Heiliger Geist. Worte, die wir als Christen wahrscheinlich öfter gebrauchen, sind für uns auch immer der Bedeutung bewusst? Oder sagen wir manches einfach schnell aus Gewohnheit? Vielleicht müssen wir auch aufpassen, dass es nicht nur leere Worthülsen werden. Die Form ist da, aber der Kern ist manchmal alles so schön vertraut, aber ist es auch echt? Das geht schon mit dem Wort Glauben los. Und bei der Vorbereitung von dieser Predigt in dieser Woche wurde mein Glaube sehr auf die Probe gestellt. Denn ich habe eine Nachricht bekommen, die mich sehr schockiert hat. Eine Todesnachricht aus engstem Familienkreis. Von einem jungen Mann. Und das hat mich schon nachdenklich gestimmt. Und dann konnte ich auch gar nicht so richtig Worte finden. Und dann habe ich versucht, ich bleibe aber bei diesem Text. Was sagt er mir denn? Was verstehe ich denn unter Glauben? Was heißt das? Ich glaube an Gott, auch in so einer Situation. Und für mich passt die Aussage, Glaube heißt die Unbegreiflichkeit Gottes ein ganzes Leben lang auszuhalten. Und Glauben heißt für mich auch dennoch, so wie es in Psalm 23 steht, nach einer langen Litanei des Klagens, dennoch bleibe ich stets an dir, denn du hältst mich bei meiner rechten Hand. Und dann haben wir hier gelesen, gleich in Vers 1, Frieden mit Gott. Frieden? Welcher Frieden soll denn das bitte sein? In unserer Welt, wenn wir uns umgucken, ist alles andere als Frieden zu finden. Und das war damals im Jahr 55, 56, als Paulus diesen Brief schrieb, nicht anders. Nämlich auch Frieden war im Römischen Reich Propaganda. Und für Sklaven und Minderheiten war es oft nur eine große Lüge. Und eine der bedrohten Minderheiten waren damals eben auch die Christen. Und nun schreibt Paulus, wir haben Frieden mit Gott. Dieser Frieden, dieser Shalom, wie er es auch nennt in der Übersetzung, ist mehr als die Abwesenheit von Krieg. Bei Shalom denkt Paulus als Jude an einen umfassenden Zustand von Glück, Wohlergehen, Lebensfreude und Lebenssinn, Freiheit und Würde. Und Paulus schreibt hier, wir haben diesen Frieden. Und wir haben ihn Jesus Christus zu verdanken. Und das ist Gnade. Gut, könnte ja jetzt so ein Einwand kommen, wir Christen machen es uns schon manchmal ziemlich leicht. Aber Paulus malt wirklich nichts rosarot. Vielmehr weiß er ganz genau, dass unsere Welt eben nicht in Ordnung ist. Er spricht ja auch klar von Sünde, dieser tiefgreifenden und unüberwindlichen Störung der Verbindung von Mensch und Gott. Und Gott möchte eben dieses gestörte Verhältnis in Ordnung bringen. Und deshalb ist es so gut zu lesen, wir haben Frieden mit Gott durch das, was Jesus, unser Herr, für uns tat. Christus hat uns durch den Glauben ein Leben aus Gottes Gnade geschenkt. So im Text Vers 1 und 2. Man kann auch sagen, wie es im Luthertext eher steht, wir sind durch Christus gerecht geworden vor Gott. Und gerecht, das bedeutet ganz einfach, wir genügen den Anforderungen Gottes. So in voller, umfänglicher Weise. Allein schon dadurch, dass wir an den gekreuzigten und auferstandenen Christus glauben. Den Anforderungen in voller, umfänglicher Weise genügen. Ist ja eigentlich ganz im Gegenteil, ne? Von dem, was heute so uns zu Ohren kommt. Selbstoptimierung zum Beispiel. Du genügst nicht, da muss noch mehr dazu. Und du musst doch auch selbst dafür sorgen, dass die Leute dich anerkennen. Ja, du musst schon ein bisschen Leistung bringen, damit dein Leben einen Wert bekommt. Kennt ihr diese Einflüsterungen, ne, von unserer Zeit und Welt? Sie machen uns kaputt und sie zerstören Beziehungen. Und genau das Gegenteil ist das, was Gott für uns will. Unser Leben ist ein Geschenk. Mit ihm sollen wir achtsam umgehen, das stimmt. Aber auch die Herrlichkeit Gottes ist ein Geschenk. Und das haben wir nicht verdient. Beziehungsweise es können wir uns nicht verdienen. Allein aus Gnade durch Jesus Christus wird uns diese Herrlichkeit zuteil, wie es Paulus hier nennt. Und darauf hoffen wir. Hoffnung. Das nächste große Wort in unserem Text. Und Paulus schreibt, dass wir ohne diese Hoffnung nicht durchhalten würden. Wenn Sorgen und Probleme auftauchen, in der Luther-Übersetzung steht Trübsal oder Bedrängnis. Ehrlich gesagt, das braucht wenn wir in schweren Situationen durchhalten, dann wird Gott unsere Hoffnung nicht enttäuschen. Wie schon eingangs gesagt, denken wir heute an diesem Sonntag auch an die verfolgten Christen. Es ist eigentlich unvorstellbar. Und ich weiß nicht, ob ihr diese guten Dors manchmal jemand diese Informationen bekommt, ob ihr das kennt, und es steht ja auch immer da in der Mitte so eine Karte vom Weltverfolgungsindex. Es steht also drin, in welchen Ländern Christen wirklich massiv verfolgt werden. An erster Stelle wie immer Nordkorea. Aber ein Land ist unter anderem auch der Iran. Und ich möchte gern einen ganz kurzen Bericht hier draus vorlesen von einer jungen Frau. Ihr Name wird nicht genannt, sondern ein Ersatzname sozusagen. Farida wird sie genannt. Ich möchte es euch einfach lesen. Im Ausland hatte Farida und ihr Mann zum christlichen Glauben gefunden und kehrten schließlich in den Iran zurück. Zurück in der Stadt ihrer Kindheit erzählten sie einigen anderen Menschen von Jesus und gerieten trotz ihrer Vorsicht in das Visier des Geheimdienstes. Christen muslimischer Herkunft gelten im Iran als Staatsfeinde und werden oft mit jahrelangen Gefängnisstrafen belegt. Eines Tages wurde Farida und ihr Mann verhaftet, ihre Wohnung durchsucht und ihr Besitz beschlagnahmt. Ihr Sohn war zu diesem Zeitpunkt noch keine 4 Wochen alt. Farida musste sich schnell entscheiden, sollte sie ihn mitnehmen oder nicht? Schließlich vertraute sie ihn ihrer Mutter an, bevor sie abgeführt wurde. Es war nachmittags gewesen, als sie uns verhafteten, und ich glaube, es war gegen Mitternacht, als sie angefangen haben, uns auszufragen, erzählt Farida. Sie verhörten uns stundenlang, als Farida zunächst ausweichend antwortete, legte der vernehmende Beamte einen großen Ordner vor sie hin. Darauf stand unser Autokennzeichen. Überwachungskameras hatten unsere Standorte aufgezeichnet, überall, wo wir gewesen waren. Er sagte, ich weiß alles. Farida kam in eine Einzelzelle. Zwischen den Verhören machte sich Farida Sorgen um ihre Familie, um die anderen Christen, aber vor allem um ihr Baby. Hätte sie es doch mitnehmen sollen? Sie sagten, wenn du nicht umkehrst, bist du eine Abtrünnige. Du wirst dein Leben verlieren. Du wirst deine Familie nie mehr sehen. Du wirst deinen Sohn nie mehr sehen. Nach 3 Tagen wurde Farida gegen Kaution freigelassen und konnte wieder zu ihrem Sohn gehen. Doch den ganzen Monat lang wurde sie jeden Tag verhört, so dass sie ihren Sohn nur nachts sehen konnte. Nachts betrachtete ich meinen Sohn und fragte mich, ob ich ihn morgen wiedersehen würde oder nicht. Was würden sie mit mir machen? Welche Strafe würde ich erhalten? Ich hatte jede Nacht einfach nur Angst. Auch Faridas Familie wurde von den Behörden unter Druck gesetzt, ihre abtrünnige Tochter zurück zum Islam zu bringen. Nach 3 Monaten wurde schließlich auch Faridas Mann gegen Kaution freigelassen. 3 weitere Monate später konnten Farida und ihr Mann mit ihrem Sohn das Land verlassen. Sie sind über Internet weiterhin mit Christen im Land verbunden, begleiten und ermutigen sie. Ich denke, solche Geschichten holen uns hier auf den Boden der Realität zurück. Wir sind doch eigentlich enorm privilegiert gegenüber vielen anderen Christen weltweit. Und das sollte uns wirklich dankbar stimmen. Ich bin beeindruckt von diesen Christen, die diese Verfolgung aushalten und an ihrem Glauben festhalten. Und Paulus schreibt hier in Vers 5, denn wir wissen, wie sehr Gott uns liebt, weil er uns den Heiligen Geist geschenkt hat, der unsere Herzen mit Liebe erfüllt. Das wird es wohl sein, was diese Christen stark macht. Diese Gewissheit, dass Gott sie liebt und dass sie nichts aus Gottes Hand reißen kann. Und der Heilige Geist hilft eben, zu erkennen und auch zu bekennen. Eingangs habe ich gesagt, dass Briefe so Zeugnis geben über jeweilige Gedanken von den Personen, über Erlebnisse, über Hoffnungen, Enttäuschungen, aber auch Ermutigungen. Und manchmal finde ich es wirklich ein bisschen schade, dass heutzutage so wenig echte Briefe geschrieben werden. Ich bin froh, dass die biblischen Briefe damals so wertvoll waren, dass sie eben erhalten wurden, weitergegeben und auch immer wieder abgeschrieben. Und sie ermutigen uns noch heute im Glauben und sie schenken uns auch noch heute Gewissheit. Ein Stück weiter in Römer Kapitel 8, Vers 38 und 39, da bezeugt Paulus: Ich bin überzeugt, nichts kann uns von der Liebe Gottes trennen, weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte, weder unsere Ängste in der Gegenwart, noch unsere Sorgen um die Zukunft. Ja, nicht einmal die Mächte der Hölle können uns von der Liebe Gottes trennen. Und wären wir hoch über den Himmel oder befänden uns in den Tiefen des Ozeans, nichts und niemand in der ganzen Schöpfung kann uns von der Liebe Gottes trennen, die in Christus Jesus, unserem Herrn, erschienen ist. Und der Friede Gottes, der höher ist als unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus, unserem Herrn und Heiland. Amen. Glaubensbekenntnis unter der Nummer 801, die Nummer 801. werden wir dann gemeinsam als Glaubensbekenntnis, Entschuldigung, als Beichtgebet sprechen. Und jetzt auf meine Nachstelle. Lasst uns beichten und beten. Ich bekenne
vor dir, mein Gott, ich vergesse dich oft. Oft glaube ich nicht, dass du mich siehst. Ich höre nicht, wenn du mich rufst. Vor deinem Urteil kann ich nicht bestehen. Darum bitte ich dich, sei mir Sünder gnädig. Ich bekenne vor dir, mein Gott, ich bin nicht so, wie du mich haben willst. Ich täusche andere, ich denke schlecht von anderen und rede über sie. Ich übersehe ihre Not und drücke mich, wo ich helfen sollte. Darum bitte ich dich, Gott, sei mir Sünder gnädig. Ich bete dich, mein Gott, lass mein Leben nicht verderben. Richte mich auf, wenn ich den Mut verliere. Rette mich, wenn ich verzweifle. Hilf mir, deiner Gnade zu vertrauen. Amen.
So lautet der Auftrag Jesu Christi. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Nehmt hin den Heiligen Geist, welchen ihr die Sünden erlasst, denen sind sie erlassen. Und welchen ihr sie behaltet, denen sind sie behalten. Diese Vollmacht hat Christus seiner Kirche gegeben. Darum verkünde ich einem jeden und einer jeden von euch, dir sind deine Sünden vergeben, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Wir wollen Fürbitte halten. Herr, unser Gott, wir danken dir, dass du uns in deiner großen Barmherzigkeit deinen Sohn Jesus Christus gesandt hast. Deine Liebe lässt uns leben. Du hast Geduld mit uns, du wartest auf uns. Wir bitten dich für deine Gemeinde. Halte in ihr die Hoffnung auf einen neuen Himmel und eine neue Erde lebendig. Gib, dass sie dein Wort so sagt, dass es die Herzen der Menschen erreicht. Wir bitten dich für die Menschen, die in Regierungen und Parlamenten Verantwortung tragen. Bewahre sie davor, dass sie sich als Techniker der Macht sehen. Gib, dass sie in allem, was sie reden und tun, für Gerechtigkeit, Frieden und Verständnis unter den Menschen eintreten. Besonders bitten wir dich heute um unsere Brüder und Schwestern, die um ihres Glaubens willen verfolgt werden. Steh ihnen bei. Schenke ihnen Hoffnung und Geduld, dass sie festhalten an dir und deiner Liebe. Stehe denen bei, die in Gefängnissen sitzen, und bewirke ihre Freilassung. Wir danken dir, dass wir hier in aller Freiheit uns versammeln können. Vergib, wo wir nur um uns selbst uns drehen und dich aus dem Blick verlieren. Bewahre deine Kirche vor Gleichgültigkeit und Lauheit im Glauben. Stärke die Gemeinde hier vor Ort, dass sie deine Liebe weitergibt und Menschen dadurch erfahren, dass dir, Jesus Christus, die Ehre gebührt und dass nur in dir der Frieden zu finden ist, den die Welt nicht geben kann. Lasst uns vollkommen auf dem Weg weitergehen des Glaubens. Und Herr, hilf uns, dass wir immer wieder auf dich sehen, egal in welcher Situation wir uns gerade befinden. Amen.
Amen.
Vater unser im Himmel,
geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Angesicht auf dich und gebe dir seinen Frieden.